Teufel. Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 133. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Die Folge zwischen den Messen, zumindest für mich, denn du hast nächste Woche die Freude, nicht auf der IFA in Berlin sein zu dürfen.
Juhu.
Ja, ich bin ja schon wieder in Berlin, nachdem ich in Köln auf der Gamescom war, die ich, muss ich wirklich sagen, weiterhin schon gut in Erinnerung habe. Und wir sprechen ja nachher auch nochmal in der Sonntagsfrage darüber. Und ja, auf die IFA blicke ich jetzt schon mit gemischten Gefühlen. Denn diese Messe, die darbt ja dann doch ein bisschen so vor sich hin. Die letzten Jahre sind wieder viele Firmen da, es gibt viele Veranstaltungen, aber irgendwie so richtig der Vibe, da rede ich dann aber nächste Woche, werde ich berichten vom IFA-Vibe und wie es aussieht, wenn Intel keine neuen Notebook-Plattformen bereit hat, sodass alle neue Notebooks. Aber jetzt greifen wir schon wieder vor, da kommen wir, glaube ich, auch noch dazu in dieser Episode, denn wir sprechen heute mal über alles. Über AMD, über Nvidia, über Intel, über Metal Gear Solid, vielleicht auch über uns. Ah, vielleicht gibt es heute die großen privaten Enthüllungen. Nein, Fabian ist nicht schwanger. Wir starten aber mit Nvidia, Fabian. Denn da geht ein Aufschrei durchs Netz, ist glaube ich übertrieben, aber wir haben ja die Hot Chips Konferenz, eine GPU-CPU-Chips-Fachkonferenz, wo sich die Branche trifft und Vorträge hält. Ist immer auch so ein bisschen Angeberei, es ist aber auch so ein bisschen, ja, dass man dann doch mal was man bisher hinterm Berg gehalten hat, dann doch preisgibt. Nvidia hat da ja mal ein bisschen mehr über Blackwell Ultra gesprochen, was jetzt so als B300, GB300 noch dieses Jahr dann auch wieder in die großen AI-Server reinkommen soll. Aber sie haben eben auch mal wieder darüber gesprochen, wie perfekt doch die RTX 5090 für Neural Rendering geeignet ist. Und da haben wir ja schon ganz, ganz früh dieses Jahr mal drüber gesprochen, als es um Blackwell generell gab, über die neuen Neural Shader. Und da ist eine Aussage gefallen, dass ja up to 100% of pixels are AI generated. Also das ist das Versprechen auf Neural Rendering and Gaming. Und wer das liest, ist ja durchaus erregt gewesen wieder die letzten Tage, oder? Und sagt sich, um Gottes Willen, hier ist alles nur noch Fake Frames. Aber ja, so schlimm ist es doch gar nicht in dem Punkt, oder?
Also ich vertraue erstmal generell auf deine Aussage, dass es da eine große Erregung gegeben hat.
Ja, man kann das natürlich, also wir haben darüber noch gar nichts geschrieben, aber es liegt einem natürlich auf der Zunge, einen Titel zu setzen, der genau dieses Klientel hinter dem Kachelofen, der ja hier und da in Deutschland schon wieder am Laufen ist, glaube ich, dieser Tage zumindest nachts.
Also ich habe auf jeden Fall erste Meldungen erhalten, dass man Spekulatius und Lebkuchen kauft.
Ja gut, aber das ist ja wetterunabhängig immer Ende August der Fall. So, zurück zum Thema. Absurd. Also ja,
man kann, ja, also ich sehe da jetzt eigentlich gar nichts, also mir fehlt da die Substanz, um sich darüber aufregen zu können.
100% also, of pixels are AI generated.
Ja, also wenn es nach Nvidia geht, sind sie ja ohnehin schon bei 7/8 der Pixel, die AI generated sind, weil man ja beim ersten Frame sagt, ja, wir machen die Hälfte über Upsampling.
Also DLSS Super Resolution.
Genau, und dann sind die nächsten 3 Frames ja KI generiert über Frame Generation. So. Und weil Upsampling ist ja auch KI, also haben wir ohnehin schon 7/8 eines Frames oder im Schnitt halt 7/8 eines Frames, die KI generiert sind.
Ja.
Das heißt, da jetzt dann zu sagen, ja, wir machen halt 8/8. Ja, ja, okay. Und wie kommen sie auf 8/8? Naja, indem sie halt sagen, der Teil, also das eine Achtel, das halt noch ganz klassisch gerendert ist, das werden wir jetzt auch in irgendeiner Art und Weise mit KI überarbeiten. Da haben sie die Neural Shaders schon genannt, darüber haben wir schon gesprochen. Du hast es erwähnt und es meint ja im Endeffekt nur, dass man trotzdem etwas generiert, aber am Ende das auch Generierte auch noch einmal quasi über eine KI skaliert, anpasst, verbessert, dass man sagt, ja, ich will das Beispiel, wir erinnern uns alle an die Beispiele, die ich gebracht habe, oder?
Hast du jemals schon mal in deinem Leben Beispiel? Nein, ich erinnere mich daran, aber
Soll ich die Dattel auspacken? Die schrumpelige Dattel. dass sie halt sagen, hey, wir haben hier diese schrumpelige Datteloberfläche, KI, mach mal bitte, dass sie schön faltig ist und so glänzt und schimmert im Licht. So, und dann wird das von der KI gemacht, und weil diese schrumpelige Dattel dann halt eben doch hochskaliert wird und dann geframe-generiert wird, dann sind wir halt bei 8 Achtel und haben 100% KI. So, hat sich im Endeffekt nicht so viel geändert. Das ist das Upsampling haben wir eh schon, das Frame Generation haben wir eh schon, und dass wir dann halt eben nicht mehr ja Bump mappen oder Displacement mappen oder halt über Level of Details rangehen, sondern wir halt sagen, ja, dieser Aspekt der Nachbearbeitung, der wird auch von der KI übernommen. Das ist im Endeffekt einfach nur eine fahrtabhängige Weiterentwicklung. Also da tut sich dann auch gar nicht so viel eventuell aus der Perspektive. Und dann sind wir halt bei den 100%. So.
Ja, ich glaube, die erzürnt könnte man sein, wenn man das alles mit KI-Zwischenbildern gleichsetzt. Denn ich finde, es gibt ja auch noch mal einen Unterschied darin, wie die KI eben zum Einsatz kommt. Werden definitiv wirklich zwischen zwei, in irgendeiner Art und Weise, aber immer noch auf Basis von irgendwas gerenderten Bildern, zwei dazwischen interpoliert mit KI, die ja dann auch deutlich schneller generiert werden, weil sie eben nicht mehr auf Basis einer neuen Rezeptur zum Rendern erstellt worden sind, sondern auf Basis eines vergangenen und eines zukünftigen Frames. Oder kommt die KI eben zum Einsatz, um es dem Hersteller oder dem Entwickler zu erleichtern oder nicht den Pool, ich sehe jetzt ja auch die Folien vor mir, da geht es ja um auch eine Wasseroberfläche mal wieder bei Nvidia, nicht mit Assets aus der Unreal Engine oder eigenen Assets perfekt abzubilden und alles zu modellieren, sondern am Ende zu sagen, okay, da ist halt Neural Shader, bewegtes Wasser, leichter Wind von Nord-Nordwest, Seerose drauf.
Ja.
Und dann wird das halt so gerendert, sieht dann vielleicht auch nicht immer gleich aus, sieht hoffentlich gut aus. Vielleicht nächste Woche,
also wahrscheinlich
erst übernächste Woche, haben wir ein schönes Thema zum Thema Fotografie mit AI, da könnt ihr euch schon mal freuen lassen. Da passiert die Tage einiges und da sind tolle Sachen dabei, aber auch wieder AI hat Höhen und Tiefen. Zurück zum Wasser und zu dir.
Also es ist ja auch nicht so, dass man hier eine generative, promptgesteuerte, unstabile AI hätte. Also
nein.
Inzwischen kennt ja jeder die, hat ja hoffentlich jeder mal ausprobiert, oder was heißt hoffentlich, aber ich gehe davon aus, jeder hat es mal ausprobiert, so ein Bild über die üblichen Verdächtigen zu generieren oder vielleicht sogar so kleine Videos, und da kommt es ja immer noch zu den üblichen Ungereimtheiten. Klar, es wurde sehr viel besser, aber man erkennt es ja häufig noch an irgendwelchen Hände, Finger, Sachen verschwinden im Hintergrund, plötzlich morphen zu irgendwas anderem, und dann es gibt ja die Negativbeispiele, die sind natürlich immer sehr viel prägnanter als die Positivbeispiele, und damit hat es ja nichts zu tun. Also wir haben ja trotzdem noch ein Grundgerüst, auf dessen Basis das Ganze stabil funktioniert. Also das wird nicht dazu kommen, dass dann da plötzlich Oberflächen morphen in irgendwas anderes und das dann wie so ein 10-Sekunden-Clip ist zum anderen.
Ja, und da, wenn ich da noch eingrätschen darf, und dann ist es eben in Zukunft die Hauptaufgabe des Entwicklers, genau dafür zu sorgen, dass das ein konsistentes, von ihm gewolltes Szenario, Spielerlebnis, Endergebnis gibt. Während er früher dafür sorgen musste, dass der Weg, den der Spieler in so einem Schlauchlevel langläuft, dann aus jeder Perspektive, aber wahrscheinlich leider nicht, wenn er einmal zurückläuft, genug Bäume am richtigen Ort, die auch unterschiedlich aussehen.
Also so weit, also das ist, also dass er sich darum wirklich Gedanken machen muss, ich denke, das liegt noch ein Jahrzehnt oder so in der Zukunft. Das wird ja erstmal wirklich nur damit anfangen, dass wir Oberflächen halt bearbeiten. Dass diese Generation, wenn man so möchte, dann tatsächlich on the fly Assets platziert, Bäume platziert, die da gar nicht mehr händig manuell vom Entwickler platziert wurden. Ich meine, ja klar, das haben wir natürlich während der ersten Weltgenerierung. Man kann der Unreal Engine natürlich sagen, hier, mach mal bitte einen Wald,
ja, generier
den prozedural, genau, ja. Aber dass man dann halt wirklich in dem linearen Adventure oder sowas hingeht und sagt, Spiel, du darfst on the fly, während der Spieler spielt, die Vegetation setzen, und wenn der Spieler wiederkommt, sieht sie anders aus oder sowas. Also das sind wir ja noch nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir da hingehen oder werden oder wollen. Aber was man auch noch anmerken kann zu diesen 100%, die haben wir ja eigentlich jetzt schon. Denn wenn ich das Bild upsample, wenn ich mich von Full HD zu UHD upsample über DLSS 4 Performance oder FSR 4 Performance, Das Ergebnis ist ja trotzdem 100% KI generiert. Also da ist ja quasi kein
Naja,
Frame mehr
du hast
drin,
schon
also
recht.
kein Pixel mehr drin, der so vorher oder keine Pixelkombination, die so vorher
Naja.
existiert hat.
Also es werden ja nicht die Pixel auseinandergezogen und nur die Lücken gefüllt, sondern das
Ah.
480p-Bild wird dafür genutzt, um ein 2160p-Bild draus zu bauen, im Zweifelsfall.
Also das 480, also das wäre schon hart, aber
Was ist so dann Ultra-Performance? Haben wir es doch dann, oder? Aber, ja, und ja, so für so manchen 2004er PlayStation 2-Titel im neuen Gewand braucht, ja, kommen wir ja auch noch zu.
ja, da würde man sich freuen, wenn es drin wäre, ne?
Ja, also ich wollte das Thema ja auch nicht größer machen, als es ist, aber wir haben im Frühjahr ja schon mal über Blackwell und diese Neuroshader gesprochen. Das
Also,
dümpelt sich so alles in den Markt, ne? Ich habe neulich auch wieder irgendwo Kommentare bei uns gesehen. Da ging es ja auch wieder um KI und ein Spielen. Und ich meine, du hast ja Ace letztes Jahr auf der Gamescom, hattest du doch die Demo, oder? Wo Nvidia dann leider Gottes auch
ja.
sagen musste, dass mit 8 GB VRAM da nicht so viel läuft.
Ja, wo der nette Nvidia-Mitarbeiter aber auch meinte, dass zukünftige, dass der Trend ja dazu geht, dass man mehr VRAM hat, aber offensichtlich hat er da ja nicht.
Ja, na
Ja,
gut.
an die RTX
Also,
5060
das ist mir die
gedacht.
Tage auch wieder durch den Kopf gegangen. Da merkt man dann auch an solchen Aussagen, aber auch an anderen Dingen halt, wie wenig informiert dann eben auch der ganze Konzern teilweise ist, weil man halt probiert, Dinge unter Verschluss zu halten. Ich messe ja die Leistungsaufnahme von M.2-SSDs, indem ich die M.2-SSDs in eine PCI Express Extender-Karte stecke und diese PCI Express Extender-Karte steckt in diesem von Nvidia entwickelten Performance Capturing Analysis Tool PCAT zum Messen des Stromverbrauchs von Grafikkarten. Das brauchen wir nicht mehr, weil wir ja vor 2 Jahren, wir haben lang und ausführlich im Podcast drüber gesprochen damals, ne,
Ja.
wer viel misst, misst, misst oder so hieß die, glaube ich, jetzt auf eine zugekaufte Lösung setzen. Nämlich Pownetics. Und seitdem ist das frei und da benutze ich das. Was ging mir da die Tage durch den Sinn? Das war ja auch so eine Situation. Das kam damals mit Ampere, also RTX 3000, hat Nvidia das im Vorfeld an Pressevertreter verteilt. Und als dann Ampere kam, mit den viel höheren Verbräuchen, es war doch Ampere, es war Ampere, da haben wir uns doch alle angeguckt und gefragt, das ist ja total cool, dass man jetzt den Verbrauch von Grafikkarten direkt messen kann und das von Nvidia kommt, in der Generation, wo er bei RX 6000 besser abschneidet als RTX 3000. Da wussten die auch nicht, wo der Hase demnächst hinlaufen wird, die sich halt um dieses Tool gekümmert haben. Deswegen, ja, zurück zum Thema. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Es dümpelt sich so dahin, wollte ich sagen. Ne? Also
Ja,
Ace.
also es wird sich dümpeln. Aktuell dümpelt da ja noch gar nicht so viel.
Ja. Also ich
Also was
finde
diese neuen
gerade.
Neural Shader angeht, meine ich.
Ja, und was NPCs mit Gen AI in Spielen anbelangt, da gibt es ja bisher auch weiterhin nur das, oh, wie heißt es denn? Kurzer
Insoy?
Name. Insoy, genau. Oder gibt es jetzt schon noch was? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube, ja, also das ist halt teilweise auch in Spielen drin, die kein Mensch auf dem Schirm hat. Also
Indie-Games.
deswegen, und auf der anderen Seite, man muss die ganzen Sachen natürlich auch betrachten, Nvidia ist halt eine AI-Company. So, natürlich werden die bei jeder Gelegenheit, die es gibt, wir haben letzte Woche erst über die Asus Anführungszeichen Pressekonferenz auf dem Schiff geredet zur Gamescom, natürlich werden die in jede Gelegenheit, die sie irgendwie haben, alles mit AI vollstopfen, in ihrer Kommunikation nach außen hin. Natürlich müssen die, das ist ja. Also, das ist ja eine firmenpolitische Notwendigkeit für ein aktienorientiertes
Ja,
Unternehmen,
und für
dass
die,
sie
den
hingehen und
Bestand am
sagen, hey,
Weltmarkt.
diese Technik AI, wo wir Marktführer sind, die wird es überall geben, in allem, die wird so, also so, also ich würde da gar nicht, ich sehe da keinen Grund zum Aufschrei. Ist nichts
Okay.
Neues.
Ich auch nicht, habe ich mir alles nur ausgedacht.
Okay, ja, dann hab ich mich jetzt ja nicht durch den Kakao ziehen lassen.
Kommen wir zu AMD. Und der Frage, hat AMD wirklich im Blick, was wir mitteleuropäischen Gamer als nächstes für eine Grafikkarte haben wollen, lieber Fabian. Stichwort Radeon RX 9070 Gray, Great Radeon Edition, und zwar das Rest of the World Modell abseits von China. Wir hatten die Grafikkarte ja im Test Ende Juli, Anfang August, irgendwann jetzt diesen
Ernüchternd.
Sommer, in Kooperation mit PC Games Hardware, und haben festgestellt, was der auf jeden Fall wie ein Klotz am Bein liegt. Das ist ja eine Grafikkarte unterhalb der 9070, oberhalb der 9060 Ti 16 GB sind die 12 GB. Ja. Weil die stören halt in Full HD manchmal, wirklich auch schon im Extremfall, in WQHD immer häufiger und in UHD auch. Und Wolfgangs klares Fazit war ja, ja, okay, die schließt irgendwie eine Lücke, aber mit 12 GB Speicher braucht die hier eigentlich kein Mensch, weil dann hast du immer mal wieder Probleme, die hast du mit dem noch kleineren Modell nicht. Du bist teilweise sogar langsamer als mit der 9060 Ti. Klar,
also insbesondere halt in höheren Auflösungen und dann mit Raytracing-Szenarien. Ne?
Ja, aber es ist eben nicht die bessere 9060 Ti dadurch. Und jetzt gibt es ein Gerücht, dass das Rest of the World Modell in der Tat mit 16 GB Speicher kommt. Dann ist alles gut, oder?
Also es ist erstmal nur ein Gerücht. Und im Grunde genommen, natürlich besteht diese Möglichkeit, denn das grundsätzliche Produkt, also diese GPU-Klasse, die unterstützt ja 256-Bit offensichtlich, bis bei der 9070 XT ja gegeben.
Ja.
Man hat ja nur eben ja einen Teil davon deaktiviert für die Kre. Und da ist offensichtlich dann der Sinn dahinter gewesen. Auf der einen Seite natürlich eine produktspezifische Diskriminierung, wenn man so möchte, dass man halt sagt, man möchte das voneinander abstufen. Auf der anderen Seite hat man darüber dann natürlich die Möglichkeit, auch die Chips verkaufen zu können, wo halt eben ein Teil des Speicherinterfaces vielleicht beeinträchtigt ist, was den Yield angeht. Ne?
Das ja, man muss auch 4 GB weniger Speicher draufpacken und das sind dann,
es ist auch günstiger,
50 Dollar, ja. Aber
ja, das sind Peanuts, aber es ist ja vor allem GDDR6 Speicher.
Langsamer. Und,
ja, billig vor allem. Und ja, angeblich, wenn diese Gerüchte stimmen, wird es im Grunde genommen, ich glaube, es ist die Rede von quasi der gleichen GPU-Ausbaustufe, nur halt eben ohne deaktivierten Speicheraspekt. Mhm. Also, dass man halt hingeht und die Leistung der Kre hat, aber mit 256-Bit und 16 GB und darüber steigt dann natürlich auch die Speicherbandbreite wieder auf das Niveau der 9070, zumindest wenn man den gleichen Takt beim Speicher anlegen würde. Ist natürlich die Frage, braucht es das? Ist der Abstand zur 9070 dann auch preislich groß genug, wenn das so kommt? Und was ist denn eigentlich mit dem Ausschuss beim Speicher? Denn dann hätten sie natürlich an dieser Stelle keine Möglichkeit mehr, zumindest für den Rest der Welt, noch die schlechten Dice quasi zu verwerten. Auf der anderen Seite ist der Ausschuss, glaube ich, ich bin da jetzt kein super Spezialist, aber soweit ich das weiß, hat man in der Regel weniger Defekte in dem analogen Teil der Spannungsversorgung und Speicherinterface angeht.
Ja, zumal GDDR6 Memory Controller ist jetzt ja auch nichts Neues bei AMD.
Ja, das sowieso nicht, aber also das sind ja Strukturen, die in der Regel ohnehin etwas größer gefertigt werden als die Logik selbst. Ich denke, das wird TSMC vor allem halt im Griff haben. Wenn Defekte auftreten, dann halt eher in der Logik oder aber wahrscheinlich nicht.
Ich habe jetzt gerade nochmal auf die Benchmarks geguckt von damals. Ich habe jetzt mal WQHD genommen, wo es hier und da auch schon mal gehakt hat, aber deutlich seltener als in UWQHD und in UHD. Und Full HD haben wir nicht getestet, da war Wolfgang einfach viel zu faul für damals. Ihr kennt ihn ja. Und ich rufe mir das nochmal in Erinnerung, die 9070 war 14% schneller und dafür war aber die 9070 Gre 30% schneller als die 9060 XT 16 GB. Ich erinnere mich auch, ne, diese ein Drittel, zwei Drittel Lückenteilung.
Genau.
Und preislich sind wir aktuell bei konstant 589 € für die 9070 als absoluten Bestpreis. Ist aber mittlerweile auch gut so im freien Handel zu bekommen, ohne dass man bei uns auf den Bot guckt. Und die 16 GB 9060 XT liegt bei 360 €. Das sind 220 € Unterschied, das ist 230 € sogar. Wenn wir da ein Drittel, zwei Drittel teilen und dann nicht mehr sagen müssen, ja, aber die hat ja auch weniger Speicher, sondern sie hat genau gleich viel Speicher, dann müssten wir da 180 € drauflegen. Nee, was habe ich jetzt gerade gesagt? 230 € durch 3. 160 € knapp oben drauflegen, dann wären wir bei 520 €. Ja, ist jetzt immer noch nicht günstig, ne? Es wäre wahrscheinlich allen lieber, wenn die für 450 € kommt und 20%
Ja, auf der
schneller
anderen
ist.
Seite wird sie ja, wenn man ihr mehr Speicher gibt, auch nochmal ein bisschen schneller, tendenziell.
Ja.
Allein schon über die Bandbreite natürlich. Das heißt, die Lücke zur 9070 wird eigentlich kleiner, was die
Also rückt sie
Leistung
näher ran.
angeht. Und da sehe ich dann eher das Problem. Es gibt keine sinnvolle Bepreisung, würde ich behaupten, wo AMD sich damit nicht die 9070 kannibalisiert.
Ja, also wird eher teuer.
Außer man beschneidet das Ding noch mehr, aber ich würde behaupten, das ist ohnehin schon hart beschnitten, denn auch die 9070 ist ja schon ja, die Salvage-Variante der 9070 XT, wenn man so will. Also was ich nicht negativ meine, ich finde die 9070 toller, weil sie halt einfach viel effizienter ist, aber ich glaube, der bessere Weg, ich weiß nicht, wie viel Spielraum AMD da noch hat, aber gerade im Hinblick auf das, was Nvidia ja mit Super plant, Anfang, Ende diesen, das glaube ich nicht, aber Anfang nächsten Jahres denke ich schon, müssen sie ja da sowieso reagieren. Und wenn Nvidia eine 5070 mit 18 GB bringt zum gleichen Preis, dann
Klar.
können sie sich ihre 9070 Ti halt auch sonst wohin. Also
Das ist doch ein
dann
schönes
müssen sie mit der
Schlusswort.
9070 reagieren, weil die 9070 stärker ist. Die 9070 Ti wäre schwächer.
Und zumal die ja Gerüchten zufolge auch schon im September, Oktober dann in dieser 16-Gigabyte-Variante auf den Markt kommen wird. Ist natürlich eine freudige Überraschung grundsätzlich erstmal, dass es dieses Jahr nochmal eine neue Grafikkarte geben soll.
Ah.
Umso schöner, dass wir sie dann doch am Ende wahrscheinlich noch gar nicht getestet haben, weil sie nicht so erscheint, wie wir sie aus China importiert haben. Ja, das gibt bei Wolfgang sicherlich wieder ein lachendes und ein weinendes Auge. Und möglicherweise ist es ja aber wirklich auch das letzte neue Modell dieses Jahr. Denn ihr hattet ja vor 2 Wochen über Super gesprochen und ich denke, die Kristallkugel deutet da weiter darauf hin, dass es dieses Jahr nichts mehr werden wird. Warum auch?
Ich glaube auch nicht.
Ansonsten hatten wir vorhin schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Werde ich nachher auch noch was zu machen, weil wenn es da mal losgeht oder die Gerüchte zur nächsten Generation AMD-Grafikkarten etwas zunehmen, dann sollten wir ja da auch mal wieder was drüber machen. Offensichtlich wurde irgendwer die Tage informiert oder irgendwelche Kreise haben mal eine Folie gesehen. Weiß der Geier was? Es gibt neue Gerüchte zu UDNA oder RDNA 5, da ist ja anscheinend auch noch nicht, zumindest öffentlich ist nicht bekannt, heißt dann die gesamte RDNA 4 Nachfolgearchitektur, die ja von AI-Server bis IGPU in Kraken Point APUs ein und dieselbe Architektur sein soll. In Klammern, wird sie es wirklich? Mein Nvidia heißt Blackwell auch überall gleich, aber es ist ja dann doch ein bisschen anders, was da in Server landet und was in Gaming-Grafikkarten landet. Da gibt es ja den Namen UDNA. Ich glaube, der ist auch bestätigt von AMD, aber es hält sich trotzdem das Gerücht, dass die Gaming-Variante wieder RDNA 5 heißen wird. Was bedeuten würde, vielleicht kriegt die dann halt wie bei Nvidia Raytracing-Einheiten und die KI-Dinger halt nicht, weil die kein Mensch da braucht und so weiter und so fort. Ich muss mal Luft holen. Ich bin einfach nach 3 Wochen im Urlaub noch nicht wieder in diesem Podcast-Spiel, Fabian. und nach dem Gamescom-Podcast gestern. Gestern, ja, es kommt
Ja,
mir vor,
es
als wäre
kommt
es
mir auch so
gestern
vor wie
gewesen.
gestern. Naja.
Aber es war ja auch erst Freitag und wir nehmen ja dieses Mal wieder auf, pflichtbewusst am Mittwochmittag. Zurück zum Thema. Da gab es jetzt Gerüchte im AnandTech-Forum. Da hat sich unter anderem auch der allseits bekannte Kepler L2 AMD GPU Chief Leaker geäußert. Aber es gab auch zuletzt Beiträge von anderen, die oftmals aber auch eher mal daneben liegen. Und wir haben es probiert schon mal einzuordnen vorhin. Demnach gibt es größere Chips bis was, 96 CUs, aber so richtig ein Bild ergibt sich noch nicht.
Nee, also ich meine, im Endeffekt sind es halt vier Diagramme, die man in 5 Minuten Aufwand mit irgendeinem, ja, die kann ich in PowerPoint zusammenklasse, oder dann Paint wird sogar. Also.
Paint ist meistens schneller.
Ja, und okay. So, jetzt gibt es diese Diagramme, ja, und jetzt, ne? Also selbst wenn diese Diagramme stimmen und wir tatsächlich da, was ich schon hinterfrage, weil ich es ein bisschen seltsam finde, weil wir zum Beispiel den Chip haben, der fast doppelt so groß ist wie, also es gibt, sind vier Ausbaustufen, die da gezeigt werden, und die zweitgrößte ist fast doppelt so groß wie die drittgrößte, hat aber weniger Speicherinterfaces, wo dann die Begründung ist, ja, das, weil wir GDDR7 haben, aber also ich finde es ein bisschen. Passt nicht alles so super. Und dann wird davon auch gesprochen, dass wir beim großen Modell mit den 96 CUs und den 512 Bit nur 64 Megabyte L2 Cache haben, wobei das bei AMD ja die letzten drei Generationen eigentlich ja, gesetzt war, dass es viel Cache gibt, also den Infinity Cache, weil man darüber halt vergleichsweise gut ein kleines Interface kompensieren kann, ein schmales, nicht wenig Speicher, aber halt kleinere, eine schmalere Anbindung. Wenn das jetzt hier so kommen würde, dann hätten sie quasi die letzten drei Generationen, was dieses Konzept angeht, was ja funktioniert hat, was Nvidia ja auch adaptiert hat, über den Haufen geschmissen. Finde ich auch merkwürdig. Und ansonsten weiß man ohnehin nicht, wie stark wird so ein Compute Unit, ne? Also, was sind da die Verbesserungen bei der IPC und was hat sich generell noch sonst getan? Das hier sind wirklich Barebone-Block-Diagramme und also ich würde jetzt nicht sagen, dass man auf Basis dessen in irgendeiner Art und Weise sinnvolle Prognosen über die Leistung oder die Einordnung zu dieser Generation generell bringen kann. Also insofern kann man das eigentlich ignorieren, meiner Meinung nach.
Sagst du, ich soll da gar nichts zu machen? Ha, ihr werdet es bis zum Wochenende auf jeden Fall mitbekommen haben, wenn ich was dazu gemacht habe oder nicht. Ich gucke es mir nach dem Podcast nochmal ganz im Detail an und probiere auch nochmal zu verstehen, was da die letzten Tage diskutiert wurde. Was man sieht, finde ich auf jeden Fall, ist, dass irgendwo ist mal wieder was außerhalb eines engen, kleinen, informierten, verschwiegenen Kreises von AMD mit irgendwem geteilt worden. Das sind gleich mehrere Personen, die da irgendwas erfahren haben wollen.
Ja, ich meine, ansonsten, was ist denn der Zeitplan? Wann erwarten wir diese Generation denn?
Ende nächstes Jahr.
Also es dauert man mindestens noch 12 Monate,
Ja, und einen
würde ich
großen
mal
Chip kann man
behaupten.
immer noch streichen, ne?
Oder man, also ich meine, ich erinnere mich auch noch mal daran, wie die Gerüchtelage zu Lovelace war, genau, zu Ada Lovelace war, wo es ja seit einem halben Jahr vor Release bis zum Release jede 2 Wochen andere Gerüchte gab und wo man im Nachhinein vielleicht auch sagen muss, ja, die Hälfte davon wird vielleicht wahr gewesen sein, aber Nvidia hat es einfach selber nochmal geändert.
Ja. Ja, es war aber auch ein anderer Zeitpunkt, ne? Das war, hier reden wir ja wirklich noch über welche GPUs werden möglicherweise aufgelegt. Und bei Nvidia war es damals ja, glaube ich, schon eher auf Basis der GPUs, die man sich halt überlegt hat, so zu fertigen, weil es ökonomisch und von der Leistung her am sinnvollsten ist, auf Basis dieser vier GPUs diese Grafikkarten abzuleiten. Und dann offensichtlich gemerkt hat, oh, da kommt was von AMD oder auch nicht. Also wir kennen ja auch die Gerüchte zu RX 7000, dass das alles viel besser werden sollte, als es dann geworden ist. Und wurde ja lange Zeit immer wieder behauptet und wahrscheinlich ist da auch was dran, dass die Leistungsaufnahme damals nur so gestiegen ist an der Spitze bei Nvidia, weil sie dachten, um Himmel hilf, da kommt was richtig Fettes mit der RX 9700, nee, 7900 XTX. Und dass Nvidia dann wirklich probiert hat, nochmal die Configs zu ändern, ne? Die 4090 stärker oder schwächer und weiß der Geier, was zu machen und Yield und ja. Kommen wir was zu was Handfesten, Fabian. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, als wir über DLSS Ultra Performance gefrotzelt haben. Und zwar erscheint morgen am 28.08. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Das ist ein Remake des PlayStation 2-Titels aus dem Jahr 2004, damals unter Metal Gear Solid 3 erschienen. Und es ist wirklich ein Remake, weil es ist in der Unreal Engine 5 erschienen und die gab es damals noch nicht. Und Konami hat alles neu gemacht, machen müssen.
Naja.
Also von der Grafik her. Ja, und Wolfgang hat sich das en Detail angeguckt mit Benchmarks. Ja, es gab so zwei, drei Sachen, die ihn echt genervt haben. Die waren eher technisch inhaltlicher Natur. Das eine ist, es gibt ein 60 FPS-Limit, wobei das auf vielen PCs eigentlich überhaupt keine Rolle spielen wird. Dazu darfst du dich gleich auslassen. Aber Stand jetzt kann man das auch nicht umgehen. Es gibt zwar irgendwo INI-Dateien, wo es auch mal drin steht, aber man kann es einfach nicht anpassen. Und das andere, was ihn wirklich extrem genervt hat und wo ich dich fragen wollte, ja, wie viel Original muss im Remake stecken, ist, dass die Level waren ja klein damals, weil man auch nicht so viel in den Speicher so einer PlayStation 2-Konsole packen konnte. Und die wurden dann damals aber nochmal von andauernden Ladesequenzen unterbrochen. Und das ist genauso erhalten geblieben, obwohl man mit der Unreal Engine 5 ja so ein Engine-Streaming-Monster hat. Das kann auch schief gehen, das wissen wir alle. Ja, also Traversal stottern, wenn man nämlich eigentlich hätte auch eher mal laden sollen mit Ladebildschirm, die Unreal Engine es aber eben nicht macht und das dann trotzdem stockt oder leider stockt. Das hat man hier halt nicht. Man hat es 1:1 so umgesetzt und lädt andauernd. Und Wolfgang hat es halt echt genervt. Dafür ist es das Original. Wie siehst du das?
Das ist gerade auch so ohnehin schon aufgefallen beim Abschnitt Ladeabzeiten. Da geht es ja gar nicht unbedingt darum, sondern wie lange man halt ins Spiel reintaucht.
Ja, das ist ja aber der Standardabschnitt.
Ja, aber da hat man ja auch schon über 50 Sekunden, bis man mal in-game ist vom Desktop. Das ist auch schon lang, oder nicht? Naja, also ich finde es natürlich bescheuert. Also was soll ich jetzt? Also
aber 2004 warst du ja, nee, da warst du noch nicht im spielfähigen Alter. Ah, wobei, PS2 hast du sowas gehabt?
Nee.
Nee. Mit 11?
Es ging los auf einem richtig alten Windows-Rechner mit irgendeinem, nee, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Also, ich meine, im Zweifelsfall bei so einer Geschichte, wenn man das aus dem Aspekt auf...
Übrigens, ich habe ja totalen Quatsch erzählt. Du bist da ja erst 7 geworden. Ja, da hast du keine PlayStation 2.
Ja, nee. Wenn man das aus dem Aspekt aufzieht, dass man sagt, ja, aber es ist ja originalgetreu. Und das ist ja die ursprüngliche Erfahrung, nostalgisch will man das jetzt wieder so haben, da kann man einfach einen Switch einbauen, einen Schalter, einen Toggle. So. Hätten sie das Ganze einfach ordentlich machen sollen, vernünftig, und dann hätten sie sagen können, für die, die da drauf stehen, hätte man halt einfach Verladen alle paar Sekunden, alle paar Minuten, hätte man halt einen Plex-Screen eingeblendet.
Den Screen ein, genau.
Ja, es muss ja nichts laden. Es reicht ja, wenn es so tut, als würde es das laden dann. Ja, also man hört schon, wie hanebüchen das eigentlich ist, weil natürlich würde eigentlich niemand wollen, dass ein Spiel hingeht und alle paar Minuten einfach weil es kann, einfach weil es lustig ist, ein Plex-Screen einbaut für 10 Sekunden.
Das ist teilweise, glaube ich, sogar noch häufiger. Also, ja. Je nachdem, wie schnell man da unterwegs ist.
Also, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, die haben das nicht gemacht, weil sie die Nostalgie erhalten wollten, sondern die haben das halt ja, so gemacht, weil es einfacher war, weil sie weniger dran arbeiten mussten.
Und geladen wird da wahrscheinlich wirklich nicht mehr, weil die Engine ist ja neu. Wobei, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, das weiß ich in der Tat nicht. Interessanterweise war das jetzt gar nicht so das Riesendiskussionsthema. Vielleicht war das aber auch gar nicht interessanterweise der Fall, sondern es gab ja noch einen viel größeren Aufreger für alle, die sich für dieses Spiel interessieren.
Also zum einen halt natürlich, du hast es ja schon angesprochen, 60 FPS. Das ist echt, ja. Also das ist natürlich, also ja, keine Ahnung, 2010 oder so.
Ja, immerhin ist es doch mehr, als damals die PS2 abgeliefert hat. Ne?
Ja, das also ist
insofern,
fantastisch.
Wenn im Lastenheft gestanden hat, der Remake für den PC, da müssen wir unbedingt was mit den Max-FPS machen.
Also ich glaube, darauf kommen wir gleich nochmal. Ich glaube, im Lastenheft stand das Wort PC kein einziges Mal.
ja.
Das der andere Aspekt ist natürlich, dass es läuft wie Krütze. Also wir hatten das ja schon bei Mafia neulich, dass es halt eher weniger gut läuft. Das hier ist halt nochmal, also keine Ahnung, also wie man das so veröffentlichen kann, ich weiß es nicht.
Ich möchte noch einen Aspekt anfügen oder vorwegstellen. Es sieht halt richtig gut aus.
Ja, so. Es ist halt die Unreal Engine 5. So. Also wenn du die einfach so nimmst, wie sie ist, dann sieht die richtig gut aus, ja. Aber also Ich würde halt wirklich behaupten, ja, die sind halt hingegangen und haben gesagt, ja, wir machen das irgendwie so, dass es mit 60 FPS auf der PlayStation läuft und halbwegs besser aussieht als das Original, was 20 Jahre später relativ einfach möglich ist. Und der PC-Port, den hat man dann halt so 2 Tage noch zusammengeschustert.
Ja, weil der ist ja eh viel schneller. Und dann hat wahrscheinlich auch Konami mal wieder festgestellt, dass es trotzdem nicht bedeutet, dass das auf dem PC alles automatisch richtig schnell läuft.
Ich glaube, das ist denen einfach
okay. Egal. Ja, aber lass uns Tacheles reden. WQHD. Ja.
Also und WQHD, ja, 60 FPS.
Worst-Case-Szene genommen. Er sagt, das ist, da ist, meistens läuft das 15% schneller. Aber ja, WQHD, und da ist ja schon, ja, es ist Ultra-Preset, okay, aber ich meine, wenn ich mir so ein Remake hole vom PS2-Titel, denke ich auch wieder, dann komm.
So stabile 60 FPS, welche Grafikkarte schafft das? Keine.
Ach so, weil du schon wieder auf die Frame-Times guckst.
Ja, also wir haben ja ein 60 FPS Limit, das heißt, es reicht der kleinste Ausrutscher nach unten, dass wir halt im Schnitt in den Frame-Times, bei dem Perzentil FPS dann
absinken.
Ja, also es schafft keine Grafikkarte stabile 60 FPS in WQHD, in UHD eigentlich auch nicht. Man kann sich eine 5090 kaufen und man erreicht auch in Full HD keine stabilen, also würde ich mal unterstellen, jetzt 60 FPS und dann, also okay. Wann erreicht man denn jetzt zumindest annähernd 60 FPS? Also dass sie meistens anliegen und es nur manchmal dann halt Drops darunter gibt. In WQHD auf einer RTX 4080.
Ja, super.
Und in UHD ab der RTX 5090.
Ja. Ja, und wie gesagt, da ist Quality Upsampling an.
So, und das ist dann die nächste. Das ist die nächste Geschichte. Also Quality Upsampling ist ja jetzt eigentlich sowieso gesetzt, gerade in der modernen Engine. Man würde ja nicht hingehen und da TAA reinstellen. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja also ohnehin schon mal gesetzt. Darüber muss man sich ja jetzt nicht aufregen. Das Problem ist aber, dass es kein modernes Upsampling gibt. Also es gibt natürlich das Engine-eigene TSR, was jetzt nicht schlecht ist. Und man kann auf einer Nvidia-Grafikkarte DLSS 3 ist, glaube ich, nativ drin, ne?
Ist auch definitiv nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht, nein. Besser als FSR 3.
Ja, die Alternative, genau.
Aber sie haben halt nicht selbst DLSS 4 oder FSR 4 implementiert.
Und FSR 4 ist auch raus, weil was bräuchten wir dafür? 3.1, das ist leider nicht drin. Also die Basis dafür, um, wenn überhaupt die App dafür freigegeben wird, FSR 4 zu aktivieren, ist auch nicht gegeben. Und DLSS 4 ließ sich immerhin zwar nicht über den Treiber, also über die Nvidia-App, aber jetzt muss ich nochmal zurückblättern. Ich hoffe, ich habe mir das gestern so richtig gemerkt, aber ich glaube, es ist so gewesen. Das kann man dann über Tools wie OptiScaler drüber schmeißen. Und das tut dann auch OptiScaler.
Ja.
Ja, genau.
Also wir Sehspieler dürfen dann auch noch basteln, um dieses Massaker, was die Entwickler da angerichtet haben, hinzubiegen. Wir sind halt wirklich in einer Situation, wo wir in WQHD mit einer RTX 5060 Ti, die das ja eigentlich stemmen sollte, 32 bis 37 FPS haben.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich von der ersten Seite so einlullen lassen und vom Gespräch mit Fabian, der eigentlich Wolfgang heißt, und dachte so, ja, ich meine, 60 FPS ist halt blöd, das mit dem Laden, das nervt halt schon auch echt hart, und habe mir dann die Benchmarks, quasi nur den Text zu den Benchmarks angeguckt und dann die Kommentare gelesen und habe gemerkt, ja, ich meine, das hatte Wolfgang natürlich auch im Fazit so erwähnt, aber das ist schon hart. Es ist schon wirklich hart. Egal, wie schön es aussieht, aber.
Also, ich meine, das sind natürlich zwei Aspekte. Zum einen natürlich, die verlangen 80 Euro für ein Remake, wo also ohnehin keine Pre-Production im eigentlichen Sinne stattfinden musste. Sie mussten sich nichts Neues überlegen. Wo sie es nicht mal hinbekommen haben, das verkorkste alte Ladesystem durch was Modernes zu ersetzen. Wo sie auf dem PC mit einem 60 FPS-Limit ankommen. Die Performance hundsmiserabel ist und es dann nicht einmal modernes Upsampling gibt. Und das ist einfach nur eine unverfrorene Dreistigkeit, wo ich wirklich keine Worte finde. Das ist ungenügend Sex. So.
Hausaufgabe.
Das ist das eine.
Nochmal unabhängig von etwaigen Kommentaren, die ihr vielleicht schon im Test dazu abgesehen habt. Letztes Mal fand ich es schwach von euch. Ja, also wir hatten auch noch die Gamescom-Sonntagsfrage, da haben mehr teilgenommen, aber die explizite Aufforderung war ja bereits am Freitag, sich zur Gamescom zu äußern und auch wenn man nur hingeht und das war auch höchstens 4-.
Jetzt verkraulen wir nicht unsere Zuhörer. Ja. Wir haben sie doch alle lieb.
Ja. So, also ich bin dir aber mal wieder ins Wort gefallen, dafür gibt es bestimmt einen Kommentar. Das war das eine. Also es gibt von dir eine 6 für die technische Umsetzung.
Ja, sorry, aber also da kann man doch auch nicht mehr über eine 5 reden. Das ist doch nicht nur mangelhaft, das ist doch glatt ungenügend.
Bis zum Tod diskutieren.
Und zum anderen ist da, denke ich, auch irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich mich frage, warum wird Epic da nicht mal aktiv? Weil das hier ist ja natürlich wieder ein Paradebeispiel, wo sich dann alle ihre Mäuler über die Unreal Engine 5 zerreißen. Und es gibt natürlich diese Spiele, wo die Entwickler einfach, Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich hier keine Schimpfwörter reinfange.
Noch ist unser Podcast als gemeinfrei geflaggt für alle Altersklassen. Bitte?
Wo die Entwickler wirklich einen feuchten
Kehricht
darum bemüht sind, dass das in irgendeiner Art und Weise sauber über die Bühne geht. Bei so einer, was heißt prestigeträchtigen, aber bei so einem Spiel, wo doch viele Leute interessiert sind, dass Epic da nicht hingeht und irgendwie den Entwicklern zumindest mal sagt, hey, komm, wir zeigen euch mal, wie man hier ein bisschen optimiert oder ein bisschen Upsampling implementiert, was ja wirklich per Plugin verfügbar ist in dieser Engine. Es ist kein großer Aufwand. Und also das, ich meine, im Endeffekt hat ja Oblivion gezeigt, wie man das, wie man so einen Remake in der Unreal Engine 5 eigentlich halbwegs vernünftig über die Bühne bringen kann, oder nicht?
Ja,
und das war ja auch schon kein Paradebeispiel.
Kein Titel, der irgendwie für drei Nostalgiker nochmal neu aufgelegt wurde, dass man sagt, ach Mensch, da gibt's so einen harten Kern, sondern der soll ja auch wieder einer neuen Zielgruppe an die Hände gegeben werden, auch daran zu sehen, dass das ja die Gamescom-Gangbeflaggung, zumindest bevor man die Rolltreppe runterfährt, gewesen ist. Ne?
Also das, ja, es war da auch präsent und da haben auch sehr viel, also das ist natürlich auch wieder so eine Gamescom-Geschichte, dass du dann ein Spiel anspielen kannst, was in ein, zwei Wochen erscheint und dann stehst du da stundenlang an. Gut, auf der anderen Seite hast du dann keine 80 Euro bezahlt. Also in dieser Situation hier wahrscheinlich ein absoluter Win, aber also ich meine, dass die Unreal Engine 5 ein Leumund-Problem hat in bestimmten Kreisen, das ist ja jetzt nichts Neues und dass das hier natürlich das Ganze, solche Spiele, solche Portierungen, möchte man meinen, das Ganze dann verschlimmert immer noch. Es liegt ja auch auf der Hand.
Punkt.
Könnte Epic ja auch mal irgendwie versuchen, gegenzusteuern. Ich meine, es ist nicht deren Aufgabe, die Spiele unfähiger Entwickler zu fixen, aber auf der anderen Seite, wenn es halt immer negativ auf die Engine zurückfällt, dann vielleicht schon.
Ja, ja, und das ist ja immer die Frage, ne? Ich weiß, dass Epic durchaus überlegt, was sie so machen können, auch mal marketingmäßig, weil sie haben natürlich eigene krasse Marken, ne? Fortnite,
ja.
So.
Und, so, das war es dann.
Und aber auch die Unreal Engine. Ne? Und da machen sie ja mal das State of Unreal und probieren es dann auch ein bisschen zu pushen und auch zu zeigen, was es da gibt. Aber siehe zum Beispiel Qualcomm, da könnte man ja noch viel krasser sagen, naja, klar brauchen die auch einen Abnehmer für ihre Chips und hoffen vielleicht auch ein bisschen darauf, dass sich Samsung dann für Qualcomm entscheidet, nicht nur, weil sie ihren eigenen Exynos nicht auf die Beine kriegen, sondern auch, weil der Kunde in Europa sich jedes Jahr darüber aufregt, wenn er halt Exynos kriegt und nicht Qualcomm. Mhm. Und dass Qualcomm dann der Ansicht ist, sie müssen da auch ein bisschen, ne, selber den Markt pushen, damit der dann, der Kunde, der über Qualcomm informiert wurde, dann den Hersteller, ne, diesen Sog erzeugt zum Hersteller und sagt, ich will das aber. Ne, und gar nicht, weil du mir das bewirbst, sondern ich weiß, das ist gut, weil Qualcomm mich da angefixt hat. Und da gehe ich dir vollkommen recht. Ne? Also ja, Unreal Engine 5 aktuell nimmt das halt jeder. Aber auch da, ne, kannst du dir nie sicher sein, dass das so bleibt. Und so wie es hier gelaufen ist, ist halt wirklich mies. So.
Das habe ich mir wieder gesagt. Ich denke, das ist ein gutes Fazit zu diesem Spiel. Wirklich mies. Also zumindest zu dieser Umsetzung.
Zu Intel.
Ach, das passt ja perfekt, ja.
Genau. Ja, also wir haben ja in der Vergangenheit auch des Öfteren über Intel gesprochen. Ich denke, wir kommen dieser Woche nicht drum herum, darüber zu sprechen, dass Intel teilverstaatlicht wurde. so ist es ja. Von einer republikanischen Mehrheit oder von dem republikanischen Präsidenten in den USA. Denn in der Tat ist es so gekommen, wie es die Gerüchteküche die letzten zwei Wochen gesagt hat. Erst gab es ja ein Truth Social oder Twitter-Gefecht oder zumindest Anschuldigungen.
Ich möchte es nicht wissen.
Richtung dem neuen CEO, dass der ja so Branchen und dann ja auch schon mal hier und da gewesen ist in Asien und dann quasi angedeutet,
was. Also er sieht halt asiatisch aus im Gesicht und das hat Donald Trump nicht gefallen.
Nein, so will ich jetzt auch nicht sagen. Es ging ja da auch um die Unternehmen, die da letztendlich. Aber er wurde beschädigt, indirekt unausgesprochen, ziemlich offensiv. Dann hat man sich getroffen, danach hieß es, es war ein gutes Treffen. Und dann hatte Herr Trump ja letzte Woche verkündet, dass man jetzt 10% an Intel hält, ohne dafür gezahlt zu haben. Und der Hintergrund ist, dass Intel ja etwas über 11 Milliarden aus dem Chips Act zugesprochen bekommen hat. Das hat ja jeder zugesprochen bekommen. Was heißt jeder? Da konnte, musste man sich drum bewerben. Intel hat den größten Anteil zugesprochen bekommen, weil Intel aber auch US-Manufacturer ist und dafür zusehen muss, dass eben auch weiter in den USA gefertigt wird und so weiter und so fort. Da wurde jetzt viel nicht gezahlt. Ich glaube, ausgezahlt waren ja erst 2,2 Milliarden und jetzt gibt es den Rest von 8,9 und das ergibt dann im Sommer 11,1 Milliarden US-Dollar. Und die wurden ja aber noch unter der Biden-Administration bewilligt, ohne Gegenleistung. Oh, jetzt habe ich mein Mikro umgehauen. Ich bin so nervös, erregt hier, wenn ich über dieses Thema spreche. Ohne Gegenleistung. Also natürlich musste Intel dafür jetzt gewisse Dinge in die Wege leiten und gewisse Projekte umsetzen, aber zumindest keine Anteile abgeben. Und der Unterschied ist jetzt, dass der US, der Staat jetzt am Ende doch dafür Anteile erwirbt, indem dieses, wie nennt man das denn, Loan, der Kredit, nee, ist ja kein Kredit, muss ja nicht zurückzahlen. Das Geld, was sie da kriegen, die Subvention in Eigenkapital umgemünzt werden. Und damit ist dann demnächst, ich glaube, das ist ja bisher nur angekündigt und noch nicht umgesetzt, Intel der größte Anteilseigner mit 10% nach aktuellem Aktienkurs oder Aktienkurs zur Bekanntgabe. Und ja, Fabian, hätte man sich nicht gedacht vor einiger Zeit.
Ja, also.
Punkt.
Also zum einen ist natürlich, ich meine, das ist natürlich ironisch auf so vielen Ebenen. Das ist natürlich die absolut die freie Marktwirtschaft, die hier anspricht. Aber ja,
Staaten
ne,
müssen
also
Unternehmen retten, ne? Wenn es hart auf
ich
hart
meine,
kommt.
Donald Trump ist ja ein sehr erfahrener Businessman, der in seiner Vergangenheit noch niemals finanziell schlechte Entscheidungen getroffen hat. Man soll ja bekanntlich kaufen, wenn es fällt, habe ich gehört.
Ja, wer hätte das gesagt? Warren Buffett. Ja, also ich finde es. Ja, ich weiß gar nicht,
Ja.
was ich davon halten soll, weil
Nee, also
natürlich
ich.
Intel ist sowas von angeschlagen. Die
Ja.
brauchen die Kohle, die brauchen diese 8,9 Milliarden, die ihnen versprochen wurden und die sie jetzt aktuell nicht bekommen hätten. Insofern gab es da auch kein Nein. Aufregen werden sich höchstens die Investoren, denn deren Anteil ist jetzt ja, oder die anderen Anteilseigner,
Genau.
deren Anteil ist jetzt ja geschrumpft. Und ob das jetzt bedeutet, dass die US-Regierung da so den Durchblick hat und weiß, dass es schon weitergehen wird und das für den US-Steuerzahler am Ende wirklich ein Win. Ich meine, der hat schon gewonnen.
Also ich
Intel
würde
müsste jetzt
behaupten,
pleite gehen, damit der US-Steuerzahler genauso wenig raus hat wie vorher, weil vorher hätte es das Geld ja ohne Gegenleistung gegeben, finanzielle. Jetzt gibt es 10% an Intel. Die Methode dahinter ist, sei hinterfragt.
ja.
Die Frage ist halt jetzt, tut es Intel besser, dass die USA eingestiegen ist, mal unabhängig davon, dass sie jetzt noch die 9 Milliarden US-Dollar kriegen, nämlich weil da jetzt jemand mit harter Hand mal das Ruder herumreißt. Und das sehe ich da eigentlich jetzt erstmal nicht.
Nee, also ich weiß auch nicht, ob, also ist ja so ohnehin die Frage, inwiefern es da jetzt ja quasi Direktive geben wird, außerhalb grobe Richtlinien. Also ich glaube mal nicht, dass sich da die Regierung ins Tagesgeschäft quasi einmischen wird. Das wäre absurd. Aber ich würde auch behaupten, dass der gewöhnliche US-Steuerzahler Donald Trump ziemlich egal ist. Ob das jetzt sinnvoll war, das auf diese Art und Weise ja fast schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist erpresserisch, Intel hätte es natürlich auch ausschlagen können, natürlich, aber es ist ja schon so ein bisschen, hat es ein Geschmäckle, wie er das da durchgezogen
Nachverhandelt.
hat. Aber ja, dass sie das Geld brauchen, weil sie absolut
Kein
den Anschluss
Fehler.
verloren haben, ist klar. Und dass es aus Sicht der USA natürlich auch Sinn ergibt, die Förderung im eigenen Land zu fördern, liegt auch auf der Hand. Ich meine, war man ja in Europa auch versucht. Man hätte Intel ja quasi genauso viel Geld gegeben. Gut, man hätte keine Anteile dafür bekommen. Vielleicht hätte Habeck damals auch so einen Deal machen sollen und dann wäre es alles besser gelaufen. Glaube ich nicht. Aber was daraus jetzt wird, wie man das jetzt bewerten kann, da muss man halt abwarten. Wenn Intel halt weiterhin das macht, was Intel die letzten 5 Jahre gemacht haben, dann war es halt eine riesige Fehlinvestition.
Ja, und ich hatte da vorhin ja schon mal angedeutet, dass zumindest aus der Perspektive wird die IFA dieses Jahr auch wirklich absolute Müllnummer. Also letztes Jahr gab es ja Luna Lake zum Law. Nee, gab es Luna Lake da schon? Wie war denn das letztes Jahr? Nein, kam doch letztes Jahr erst raus. Und dann groß auf Arrow Lake schon geblickt. Und zumindest unter NDA, Riesenveranstaltung. Und dieses Jahr sind viele Partner gar nicht vor Ort, weil sie nichts Neues haben. Also ich wollte bei HP einen Termin machen, die sind aber nicht vor Ort, weil sie keine Panther-Lake-Notebooks haben. Wir haben ja in Episode 125 neulich auch mal über Intel 18A gesprochen, was da dranhängt an der Fertigung. Jetzt gab es wieder Gerüchte, oh, das läuft vielleicht doch nicht so gut und vielleicht kommt das auch alles erst Anfang nächstes Jahr. Ja, und wie hält sich Intel dann zumindest gegenüber uns Konsumern über Wasser? Battlefield 6 Bundle, 70 Euro Gegenwert, quasi auf alles. Du
Ja.
kriegst alte und neue Grafikkarten, du kriegst Prozessoren bis runter zu 120 Euro Marktpreis.
Also du kaufst Battlefield 6 und kriegst dann B580 dazu, oder wie war das?
Ja, du kaufst auch ein 13400F für 120 Euro und kriegst auch das 70-Spiel dazu. Ich meine, wir haben auch intern diskutiert, wie man dann den Titel aufzieht, weil natürlich sollte man jetzt nicht nur, weil man dann ein Spiel für 70 Euro kriegt, das Produkt kaufen oder den Prozessor jetzt als nur noch 70 Euro teuer oder in dem Fall ja nur noch 50 Euro teuer bewerten. Aber trotzdem, wenn einem das Spiel interessiert, dann kann man diese Rechnung ja durchaus so aufmachen. Ne? Sollte sich immer noch überlegen, ist dann diese Intel-CPU das, was ich nehmen sollte? Wo ich dann sagen würde, okay, ja, dann, wenn du einen günstigen Gaming-PC brauchst und Battlefield 6 darauf spielen willst, dann
Kann die
hast du
halt auch
wirklich aktuell
verkaufen.
70 Euro gespart. Ne? Aber ja, also es ist verrückt, weil man will da auch gar nicht nur die großen Dinger pushen, wie es ja normalerweise gemacht wird. Ne?
Ja,
Die
aber die,
kleinsten
also ich
Grafikkarten
meine,
sind immer raus. Weil warum?
Intel hat ja keine starken Grafikkarten und sie
Nee.
haben so gesehen auch keine starken, will heißen konkurrenzfähigen zu X3D-Prozessoren.
Ja, die haben starke CPUs, aber es will halt keiner diese Plattform kaufen. Also es kauft sich halt keiner ein 285K mit Z890 Board und Sackgasse. Ja, das ist, ja,
Das kommt auch
aber
noch, also genau, also ich meine, es ist nicht nur, dass die Prozessoren, also das mit dem Stark habe ich schon darauf bezogen, dass das Gesamtpaket einfach nicht
ja.
attraktiv ist, so.
Ja. Und ich würde gerne mal wissen, wann die das eingetütet haben. Es kann auch sein, dass dieser Battlefield 6-Deal jetzt auch schon wieder ein Jahr alt ist. Ja, ich denke, gerade um solche Titel wird da durchaus auch geschachert im Hintergrund. Und da hat dann auch der Entwickler
Also
noch einen Weg ein Wörtchen mitzureden, für wie viel pro Lizenz, Bundle-Lizenz er das dann rausgibt, an wen.
Das war
Aber
ja früher, finde ich, aber auch viel mehr der Fall, dass da tatsächlich solche großen Spiele
ja.
mit dabei
Ja,
waren.
das
Also ich
war
erinnere mich
ja
noch an meine.
Never Settle bei AMD. Ne? Das war ja die Zeit, wo das auf die Spitze getrieben wurde, wo AMD ja probiert hat, sowas sogar in einer festen Kadenz zu machen, mit extra Charakter noch. Ne? Da gab es dann diesen Dude, der da Videos gedreht hat. Hieß der Never Settle Guy? Ich weiß es nicht. Und das war auch eine Zeit, wo
Okay.
halt viel mehr Konkurrenz und Preisdruck
Ja, genau, also
herrschte in den
darauf
USA.
wollte ich hinaus. Ich erinnere mich dann auch, wie ich damals meine 2080 gekauft habe, weil da gab es nämlich Battlefield 5 dazu und Anthem, was
Mit
natürlich im
Raytracing.
Nachhinein komplett egal war. Aber erinnert sich noch jemand dran? Weiß noch jemand, wenn ich jetzt Anthem sage, wissen die Leute noch, was das war? EA-Flop, naja.
Mir sagt das was. Aber gespielt habe ich es nicht.
Aber da gab es zwei Spiele zu einer GeForce dabei. Wann gab es das letzte Mal ein Spiel zu einer GeForce? Wann gab es das letzte Mal zwei
Na, was
Spiele zu
ist
einer
denn jetzt hier mit
GeForce dabei?
Borderlands 4? Das läuft doch gerade, oder? Wie war das? Ich glaube, es gibt ein Bundle. Ich stoße es wahrscheinlich noch mal ans Borderlands, ans Mikrofon.
Ich erhöhe auf zwei. Wann gab es das letzte Mal zwei Spiele zu einer GeForce?
Ja, gut. Ja, und bei Intel gibt es ja nicht nur das Spiel, sondern dann ja auch noch professionelle Software, ne? Also insofern, ja, kann man da wirklich ein bisschen was sparen, wenn man das eh kaufen wollte, was dann am Ende dabei ist. Ich sehe das Bundle aber gerade nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da gerade bei Nvidia irgendwas mit Borderlands 4 gibt. Ja, aber wie sind wir jetzt da hingekommen? Ne? Also Intel, ja, ist den Deal mit der US-Regierung eingegangen, für das vormals schon zugesagte Geld jetzt auch 10% Anteile abzugeben, was sicherlich kein leichter Schritt gewesen ist, aber der gegangen werden musste, weil ansonsten 8,9 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich nicht geflossen wären.
Die hat
Und
man wahrscheinlich auch schon einkalkuliert in irgendeiner Art und Weise.
Produktpolitik. Naja, du musst dir aber gerade in so einer Situation, wo du Geld verbrennst, also nicht nur Buchwert, sondern wirklich auch Geld, ist ja die größte Frage Cashflow, ne? Also wann habe ich denn wirklich kein Geld in der Hand, um es wem in die Hand zu drücken, sei es dem Mitarbeiter oder für laufende Kosten in der Fertigung oder ja, wie dem auch sei. Oder der Ablösung von Krediten, wenn ich vielleicht keinen neuen Kredit kriege und so weiter und so fort. Ja, aber wenn ich, für mich ist jetzt auch diese ganze, dieses Battlefield 6 Bundle, und wenn ich mir angucke, welche Produkte da halt freigegeben sind dafür, sieht man auch, ja, das ist ganz, ganz, ganz wenig Umsatz aktuell im Markt, und man
probiert. Nee, also da ist Intel zum, hätte vor 10 Jahren natürlich schon jemand gedacht, aber da sind sie zum absoluten Billigheimer geworden, die versuchen, ja, ihre Produkte zu verramschen.
Ja. Also wer die ganze Geschichte nochmal nachlesen will, zum Deal mit der US-Regierung, ich habe sie in Anlehnung an Dire Straits betitelt mit No Money for Nothing. For Nothing gab es das Geld jetzt eben bei Intel am Ende nicht. Und wer sich für das Bundle interessiert, der findet bei uns dann auch die entsprechenden Informationen. Aber nicht blind kaufen, überlegt euch gut, was ihr tut. Und wenn ihr das getan habt, habt ihr vielleicht wirklich aktuell eine Chance, günstiges Intel LGA 1700 Gaming-System mit einer alten, aber guten CPU für einen echten schmalen Taler mit Battlefield 6 auszustatten. Und wenn er so eine CPU kauft für Battlefield 6, müsst ihr auch keine A-Grafikkarte mehr kaufen, weil den Code habt ihr dann ja schon. Ja, dann könnt ihr euch auch woanders umgucken. Fabian, Sonntagsfrage. Es ging um die Gamescom und den Eindruck unserer Leser. Und du hast im Vorgespräch gesagt, viele fahren nicht hin, weil es ist hier zu voll. Was waren denn die
überall? Ja, es gibt auch diesen schönen Spruch, ne? Keiner fährt zu Gamescom, sie ist zu voll.
Ja, und da habe ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt, ja, kann ich auch nachvollziehen, weil es ist halt einfach auch vor Ort voll. Es ist Wochen, wenn nicht Monate vorher, ist bis auf den Sonntag alles ausverkauft. Also es ist halt auch keine Messe, wo man spontan noch hinfährt, weil man hat einfach kein Ticket. Mal ganz abgesehen davon, dass wir letzte Woche ja auch schon über die Hotelpreise gesprochen haben. Mhm. Es ist schon ein Jahr vorher absurd teuer, dann in Köln oder Umgebung zu übernachten. Also wenn man da halbwegs schlank rauskommen will, sollte man ÖPNV, wie heißt der Verbund da, VRS, glaube ich, nah irgendwie probieren, weit außerhalb von Köln unterzukommen. Denn sonst wird es sehr teuer, auch schon mit Planung oder gar nicht möglich ohne Planung. Und deswegen, ja, privat aus Berlin hätte ich jetzt auch ein Thema gehabt, dieses Jahr mir kurzfristig noch zu überlegen, da mal mit Familie hinzufahren.
Ja, also ich meine, das ist ja der letzte Schritt quasi schon. Also dass man sagt, man will dahin und jetzt ist es halt teuer. Aber ich denke, bei vielen scheitert es halt schon an dem, ich will dahin, denn also wir hatten es ja thematisiert, 5 Stunden Wartezeit, um dann Resident Evil anzuspielen. Dann ist ein Messetag auch quasi schon rum und man hat 20 Minuten ein Game an. Also klar, man muss sich da nicht anstellen, aber ich persönlich kann es aus einer Privatbesucherperspektive auch nicht nachvollziehen, da hinzugehen, um die großen Spiele anzuspielen. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Also ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, und das nehme ich dann ja aber auch als Fachbesucher mit, ich finde es schon cool, da zu sein, wo sich einmal im Jahr die Gaming-Welt trifft. Weil das, finde ich, kommt da schon irgendwie rüber. Und ich glaube auch nicht, dass ich mit jedem der Besucher direkt mich stundenlang an einem Tisch setzen würde, mit vielen aber auch wiederum dann wahrscheinlich schon. Und dass mich jedes Spiel da interessiert und ich jeden Stand schön finde und ich mir bei jedem Cosplay den Hals recke. Aber
nee, also ich mein,
das alles an einem Ort, also deswegen würde ich es halt machen, ne? Und auch von mal weiter weg.
Ja, also man kann da halt durchgehen, man kann mal schauen, die Stände sind ja teilweise auch schön gemacht. Manchmal sind die Stände auch so aufgebaut, da muss man zum Beispiel Ubisoft loben. Das haben die letzten Jahre drauf geachtet, dass man bei deren Anspielständen auch quasi von hinten irgendwie reingehen kann, nur um zuzuschauen, wie andere spielen. Weil häufig sind das halt so, ja, von allen Seiten abgeriegelte Kästen, wo man, wenn man das Spiel überhaupt sehen will, halt anstehen muss. Bei den Ubisoft-Ständen die letzten Jahre konnte man quasi von hinten einfach reingehen, ohne Wartezeit, und anderen beim Spielen zuschauen, über die Schulter schauen. Das kann man machen, wenn man aus den ganz großen Hallen mal rausgeht, findet man natürlich überteuertes Essen, aber wenn man dann in die Halle 10 geht, die Indie-Halle, da hat man ja selbst unter der Woche, also selbst, was ich meinen will, abseits des Mittwochs, noch kann die Möglichkeit, tatsächlich Sachen anzuspielen, ohne riesige Wartezeit und vor allem dann halt auch mit Entwicklern zu reden oder mit Leuten vor. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre dann halt wie den riesigen Hallen. Es ist ein bisschen persönlicher auch. Und dafür kann das sich dann eventuell lohnen. Oder um sich da dann mal, weil da gibt es ja hunderte Spiele in diesem Indie-Bereich, um einfach zu schauen, okay, was gibt's denn überhaupt aktuell und was sieht cool aus. Aber Das ist dann vielleicht eine andere Messeplanung, als sie offensichtlich viele Leute haben.
Das
Und
Next Big Thing irgendwie schon mal erleben.
ja, also
Ja.
ich tue mich halt wirklich sehr schwer damit, beziehungsweise ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum man sich 5 Stunden für. Also ich habe es ja im Podcast schon letzte Woche schon gemeint. Ich habe da Respekt vor, wenn jemand sagt, ich stelle mich 5 Stunden für Resident Evil an und ich persönlich fühle mich dann halt irgendwo schlecht, dass ich dafür nicht anstehen muss. Das fühlt sich unfair an, aber ich verstehe es auch einfach nicht, warum man sich dafür 5 Stunden anstellt.
Nochmal zurück zum Anno-Stand. War das auch der Anno 117 Stand?
Ja,
Hat er auch so
genau.
aufgehört? Okay, weil der hat ja auch einen Award bekommen. Und ich glaube, der Gamescom Award ist ja kein Paid Award, sondern wirklich von Vertretern aus dem Journalistenkreis.
Moment, ich glaube, Anno hat den, also Ubisoft hat den Award für den Business-Stand bekommen.
Ach, stimmt. Ah, okay, ja.
In der
Ja.
Entertainment-Halle war es Capcom.
Ja,
Ja.
stimmt, für
Also was am
Resident Evil.
Anno-Stand im Business-Bereich jetzt so unfassbar toll war, weiß ich auch nicht. Die hatten halt einen sehr guten Iced
Ja, na gut, okay. Also doch
Latte.
gekauft.
Aber sonst, also ich meine, es war schön, es war schön gemacht, aber ich fand, es gab Business-Stände, die dann schöner
Ich habe
gemacht
mich,
waren.
jetzt weiß ich auch, dass es der Business-Stand war, weil als ich das gelesen habe letzte Woche, als sie bekannt gegeben wurden, habe ich mich nämlich dabei ertappt, mich nicht erinnern zu können, dass ich den Anno-Business-Stand gesehen habe. Also ja, ich konnte mich da jetzt auch nicht erinnern. Wir haben ja darüber gesprochen, über den 007 First Light-Stand, ne, mit den
Das
Aston
war in der
Martin
gleichen
davor.
Halle. Das war auch
Ja,
4-2.
siehst du, da
Also
hatte ich
auch bei
dann nur noch
Nintendo.
Blicke für den Aston Martin.
Und es war halt so ein bisschen so wie so ein Biergarten fast aufgebaut. Aber das hatten sie letztes Jahr auch schon, glaube ich. Naja, ich finde es auch generell ein bisschen absurd, dass da die. Also ich meine, natürlich ist diese ganze Gamescom. Geschichte und was da dann von den Veranstaltern kommt und was auch gerade in diesem Gameverband immer passiert, eine Selbstbeweihräucherung vor dem Herrn.
Ja, auch das mit der
Aber
digitalen Reichweite und so, ne, was sie da
dass man
mittlerweile.
da dann hingeht und bei den Awards sich quasi aus der Branche für die Branche den schönsten Business-Stand kürt, was
Ja.
natürlich die Besucher. Also, was interessiert die das? Es ist alles ein bisschen seltsam, finde ich.
Kommen wir doch noch mal zurück zur Umfrage. Also ja, es waren was 375.000 Besucher auf der Messe. Platz 2, soweit ich mich erinnere, nach dem Vor-Covid-Jahr 2019. Und wir haben aber nicht nur Gamescom-Besucher bei uns. Nämlich letztendlich waren unter den Teilnehmern dieser Sonntagsfrage viele, die die Messe besucht haben, haben vielleicht nicht teilgenommen, weil sie ja auf der Messe waren am Sonntag. Ganz spontan, weil es da noch Karten gab, haben über den Daumen gepeilt ungefähr 4,5% an der Gamescom teilgenommen, 3,1% als Privatbesucher, 0,7% als Fachbesucher, 0,2% als Aussteller. Ja, auch die seien mal gegrüßt. 0,1% als Pressebesucher. Ja, ich habe auch mitgemacht. Hast du auch mitgemacht? Ja, aber wir sind dann ja auch schon bei relativ wenigen Teilnehmern, muss man sagen. 4 Stimmen und 0,1 als Creator. Und
Ja, dann
klar,
haben Wolfgang und
96%
Marek
sind
auch
halt nicht
mitgemacht.
gegangen. Ja, okay. Und ja, warum hat man die Gamescom besucht? Weil man sich Multiple-Choice-Antworten mit 62% am häufigsten angekreuzt haben. Ja, weil ich mich allgemein halt dafür das Thema interessiere und mich vor Ort beim Schlendern gerne überraschen lasse. Platz 2,
Ja.
ich traf Freunde und Bekannte, also man verabredet sich dann, möglicherweise aus verschiedenen Ecken des Landes kommend,
Ja,
was man
genau.
doch.
Also da
Du
kenne ich
wieder
auch
auch,
viele Leute,
Fabian.
die das.
Ja,
Ja,
also.
und ich kenne auch, also die Leute, die ich persönlich kenne, die halt hin sind, die haben das auch alle zumindest teilweise aus diesem Aspekt
Und
gemacht.
das ist auch das, was jetzt, ich komme wieder, also ich will nicht völlig als verklärter Gamescom-Fanboy da mich selber darstellen, so ist es nicht, aber ich finde, das merkt man vor Ort. Ich finde, dass man das merkt, dass das die Masse der Besucher eine Gruppe an kleinen Freundesgruppen ist. Und ja, es gibt auch Pärchen und es gibt Eltern mit ihren Kindern, aber ich finde, das kommt vor Ort schon rüber, dass man sich da auch verabredet und zusammen halt auf die Messe geht. Ja, ich meine, ich bin früher auch zu Cebit, Fabian. Ja, da bist du noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gerannt. Da habe ich mich auch mit Freunden verabredet und bin morgens mit irgendeinem RE aus Berlin hin, ohne Tüte und abends dann zurück aus Hannover mit einer Tüte voll CDs und irgendwelchen Heften, die ich dann 4 Wochen später alle weggeschmissen habe. So, also, das war Platz 2, Freunde treffen. Es hat Tradition und Ich interessiere mich für bestimmte Spiele, da sind dann die Plätze 3 und 4 und ja, der Rest ist dann so ein bisschen unter ferner Liefen mit einem guten Fünftel. Ich suche den Kontakt zu Entwicklern. Das ist ja das, was dir auch in der Indie-Halle und zwar in den letzten Jahren immer Anlass war. Wobei ich habe da von dir schon letztes Jahr, glaube ich, ne, und jetzt dieses Jahr von Marek gehört, dass das gar nicht mehr so einfach ist.
Ja, also teilweise ist es wirklich so, dass da inzwischen in der Indie-Halle nicht mehr die Entwickler stehen, sondern irgendeine
Ja,
PR-Person.
ja. Und das war ja vor 2 Jahren noch komplett anders. Ne? Da hast du so geschwärmt.
Ja, es ist so ein Trend, leider in die falsche Richtung.
Ja, und Cosplay 19%. Also auch ein Fünftel und beruflich Gründe ein Fünftel. Gut, das sind dann alle diejenigen, die da oben halt Fachbesucherausstellung und so weiter angekreuzt haben. Und schließen wir noch mit, warum man nicht hingeht? Nee, schließen wir mit den Spielen. Mit den Spielen, Fabian. Oder muss ich mich enthalten? Das hatte ich nämlich noch nicht angekreuzt. Was hat denn hier alles abgeräumt? Nämlich auf
Also,
welche dieser befrorenen Spiele der Gamescom freust du dich? Also es geht jetzt gar nicht um den Gamescom-Besuch, sondern was waren denn jetzt so Gamescom?
mich würde interessieren, inwiefern die Länge dieser Balken mit dem Werbebudget der Spiele in Deutschland oder im deutschsprachigen
Platz
Raum
1
korreliert.
korreliert, glaube ich.
Also ist
Ja.
auf Platz 1 ist weit, weit vorne Anno 117
Pax
mit
Romana.
46% der Teilnehmer dieser Umfrage haben gesagt, sie interessieren sich, sie freuen sich auf Anno 117. Und dann kommt mit 27% das Gothic Remake.
Ja, aber das ist mir noch nirgendwo über den Weg gelaufen. Das ist doch antiproportional zum Werbeumsatz, oder?
Kann auch sein.
Ja, und dann wird's schon knapp, ne? Borderlands 4 im Artikel von Wolfgang von der Community noch eher zerrissen, ob der Tristesse und das Borderlands 3 doch auch schon Mist war. Oder muss ich runterscrollen? Ah, nein,
Ja,
das ist nicht
ja.
Platz 4. Es
The
wäre eher sowieso
Expanse.
dra Platz 3, es ist Platz 4, aber
Ja.
davor kommt noch The Expanse, Osiris Reborn. Habe ich noch nie von gehört, Fabian.
Das, nee, nee, das, da habe ich ja sogar eine Meldung zugeschrieben.
Von der Gamescom.
Ja.
Da habe ich den
Hast du,
Fall wirklich nicht gesehen.
kannst du, wenn du dich für Sci-Fi begeistern kannst, ist The Expanse auf jeden Fall eine der besten Buchreihen der vergangenen Jahrzehnte.
Und antiproportional, um vom Thema abzulenken, zur Schlange vorm Stand schon Mittwoch vor Öffnung für Wildcards auf Platz 5 Resident Evil Requiem. Also vor Ort hätte man durchaus der Ansicht sein können, dass es der Titel der Messe ist. Es ist ja auch Titel der Messe, ne? Nee, es ist nur Stand der Messe. Was ist denn Spiel der Messe gewesen? Ach komm, jetzt mache ich die Gamescom Awards nochmal auf und du kannst live
Es ist
darauf reacten,
bestimmt Resi
Fabian.
und Anno. Was anderes würde
So,
mich überraschen.
also, gleich haben wir es. Winner, Best Visual, genau, das war Resident Evil Requiem. Und Best Audio auch. Und Best Gameplay ist Donkey Kong Bonanza. Also
Ja,
Banananza.
also ich weiß, kenne das Spiel, aber wo war denn das auf der? Also doch, beim Nintendo-Stand war das in der. Aber das ist ja schon. Ja, egal.
Und Most Epic ist dann auch wieder Resident Evil.
Okay.
Ja, und dann gibt es ja dieses Healer,
Die
dieses
kleine Maus in der Unreal
Mäuse-Adventure.
Engine 5, ja.
Genau, das ist der Winner Most Entertaining und Most Wholesome. Und ja, Anno war hier ja gar nicht. Ach, deswegen haben die
Nicht?
noch den Business-Stand bekommen. Nein, Winner Best PC Game ist Anno.
Okay.
117.
Also das ist ja auch gut, da muss es ja jetzt auch niemand mehr testen. Ja? Also es steht ja jetzt vor Release schon fest.
Ja. Und das beste Switch-Game, dachte ich, das ist doch durchaus kontrovers wahrscheinlich, aber es gibt halt einfach auch nicht so viele neue Switch-2-Spiele, ist ja Mario Kart World gewesen.
Ja, sie mussten halt eins an Bonanza geben und eins an Mario Kart World. So.
Ja. Und
Und dann haben sie
PlayStation
es
ist
halt so
Resident Evil
aufgeteilt.
natürlich wieder.
Also man darf da, glaube ich, keine, also die Überlegungen, die dahinter sind, die sind, glaube ich, auch einfach rein Marketing und Relationship bezogen. Und naja, egal, ich möchte mich nicht
Und
weiter darüber auslassen.
hattest du nicht gesagt, Best Booth ist Capcom?
In der Entertainment Area, soweit ich weiß, schon.
Das ist aber Pokémon.
Ach, echt?
Ja, ich dachte nämlich auch, es wäre der Resident Evil Stand gewesen. Ist es aber nicht. Winner Best Booth Consumer Award. Ach so, nein. Ah, ja, ich war zu. Consumer Award ist dann ja Teilnehmer. Fabian, ich glaube, wir sollten diesen Podcast einfach beenden,
Der
bevor wir uns
Verbraucher,
hier
also muss ich es jetzt auch
belanglos
noch
sagen.
öffnen? Wo sind denn diese Ollen Awards? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, da hat sich auch wieder keiner für interessiert, für diese News, oder?
Ich fand sie ganz interessant. Deswegen wollte ich ja noch drüber sprechen.
Nee, die hatten noch extra eine News dazu.
Capcom. Ja, ist immer wieder drauf mit Resident Evil natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, es gab nur den Stand, der war. Ja, die haben das beste Line-Up.
Beste Line-Up hat Capcom gewonnen.
Genau.
Okay. Okay.
Und aber wurden dann anscheinend, genau, das sind Community Awards, da hat Pokémon gewonnen für den besten Stand. Ja.
Ist ah, doch, aber schau mal hier, da habe ich eben tatsächlich. Die Jury hat tatsächlich zweimal für Ubisoft gestimmt, was den besten Stand angeht. Sowohl im Consumer-Bereich als auch im Business-Bereich.
Na, siehst du. Dann ja, haben wir alles wieder vereint. Erwartung unserer Community-Sonntagsfragen-Teilnehmer an das Spiel, Marketingbudget, Stand und Awards für den Stand.
Was es auch Awards gibt, ne? Also.
Ja. Fabian. Kunterbuntes
ich vergebe Programm den heute. Best Toilet Award.
Gibt es?
Nee, den vergebe
ja,
ich.
Ja, Eingang
den
West, vergebe ich, aber genau. Wichtig, vorm Eingang, nicht hinter dem Eingang. Ja, da hätte ich ja, ah nee, es gab sogar Reactions darauf, stimmt. Aber ich dachte, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr.
Da vergebe ich auch den Best Garderobe Award für die gleiche Location und generell auch der Best Eingang Award.
Ja. Garderobe war auch echt 1A mit Sternchen top. Sogar am besten war ja noch der Moment oder der erste beste Moment ist, als wir festgestellt haben, dass es im Ticket inklusive ist. Und dann wurde es aber auch nicht schlechter danach. Also es war 1A-Erlebnis, ja, in Klammern als Pressevertreter Eingang West auf Messegelände zur Gamescom. Fabian, kunterbuntes Programm haben wir gemacht. Es gibt Hausaufgaben. Ja, was ist, also eigentlich könnt ihr euch, ihr dürft euch zu jedem dieser Themen hier äußern. Besonders gefragt ist diese Woche aber eure Meinung zu 100% AI-Frames. Ob ihr dann endlich RDNA 4 kauft, wenn es die GRE mit 16 GB gibt. Ob ihr RDNA 5 kauft, wenn es wie wann ja erscheinen wird, in welcher Ausbaustufe. Ja, wann ihr das letzte Mal Hardware von Intel gekauft habt. Ich meine, das klingt jetzt auch schon wieder so negativ, ne? Es gibt da gerade, weil die auch preislich wirklich Druck machen, plus das Bundle, ja, kann man da immer schon mal wieder reingucken. Es muss ja nicht immer die Aufrüst-AM5-Plattform mit einem teuren Prozessor sein oder einem günstigen, damit man irgendwann aufrüstet. Alt-Intel, LGA 1700, abseits der K-Modelle, die Probleme machen und jetzt ja auch nicht mehr so. Fabian. Ich denke, wir müssen mal die Tage noch mal, wenn es Richtung Weihnachten geht, müssen wir noch mal über günstige Gaming-PCs sprechen. Mhm. Und wo man mal übers Stöckchen springen sollte, um dann wirklich günstig und gut unterwegs zu sein. Das ist doch mal ein Plan. Und mit dem hören wir jetzt auf. Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Das wünsche ich auch unseren Zuhörern. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.